Mit Vera Linz am Mikrofon. Herzlich willkommen zum Online-Talk einer Netzreporter XL-Ausgabe. Der Schrotthändler übertitelte die Taz am vergangenen Wochenende einen Artikel über Andrew Jain, den Nachfolger von Josef Ackermann an der Spitze der Deutschen Bank. Seit dem 1. Juni ist der gebürtige Inder Co-Vorstandsvorsitzender von Deutschlands größtem Geldhaus. Das Brisante daran, Jain war ein Mitauslöser der letzten großen Finanzkrise, der Immobilienkrise ab 2007. Denn als Leiter des Investmentbankings verantwortete er eine Wette der Deutschen Bank, und zwar setzte man darauf, dass US-Amerikaner ihre Häuser verlieren, weil sie ihre Hypotheken nicht bezahlen können. Das passierte dann auch. Der US-Wohnungsmarkt brach zusammen. Der Deal für die Deutsche Bank war ertragreich, aber die Wirtschaftskrise war da. Nun ist dieser Mann aufgerückt und man hat das Gefühl, das Business läuft, als wäre nichts gewesen und niemand stört es. Darum fragen wir heute. Finanzkrise und kein Ende. Der klassische Journalismus scheint das Thema nicht mehr vermitteln zu können. Aber wie transparent sollte eigentlich Wirtschaftsjournalismus sein und welche Chancen bietet dabei das Netz? Dazu begrüße ich in diesem Online-Talk in Bielefeld im Studio Dirk Elsner. Er ist Unternehmensberater und Betreiber von Blicklog, eines der führenden deutschen Wirtschaftsblogs und Finanzblog des Jahres 2012. Hallo nach Bielefeld.
Hallo, guten Morgen.
Dann Patrick Bernau in Frankfurt sitzt er. Er ist Wirtschaftsredakteur bei der FAZ, verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft Online und Blogger bei Fazit, dem Wirtschaftsblog der FAZ. Hallo, Herr Bernau.
Schönen guten Tag.
Außerdem uns zugeschaltet Christian Humborg, Geschäftsführer von Transparency International Deutschland. Hallo nach Hamburg.
Guten Morgen.
Und last but not least, natürlich hier in Berlin an meiner Seite, Ina Schieferdecker, Professorin an der FU Berlin.
Ja. Guten Tag allerseits.
Und Leiterin des Kompetenzzentrums für Modellierung und Testen am Fraunhofer Institut für offene Kommunikationssysteme in Berlin. Das sage ich mal so ausführlich. Initiatorin von Open Data Berlin. Und sie wurde in die Liste der 100 Köpfe von morgen der Bundesregierung aufgenommen. Außerdem betreut sie das Projekt Datenbeschleunigung. Können Sie ganz kurz sagen, was das ist?
Ja, ich hatte nur eingangs erzählt, dass Fraunhofer Fokus das Projekt Prozessdatenbeschleuniger, kurz P23R oder P23R, geleitet hat. 23 wegen der Buchstaben vom P bis zum R. Und da geht es um die knapp 10.000 Meldepflichten, die ein Unternehmen an die Verwaltung hat und wie man diese Meldungen optimieren kann.
Das werden wir bestimmt nachher noch ausführlich beleuchten. Ich sag mal die vier Schwerpunkte, die wir diskutieren wollen in dieser Sendung. Einmal den Status quo, wo steht Wirtschaftsjournalismus heute? Dann welche Impulse können Blogs dabei geben? Inwieweit wirkt die Digitalisierung als Triebfeder und Open Data als Chance? Was kann Open Data hier beitragen? Fangen wir mit dem Status quo an, Dirk Elsner. Den Namen Andrew Jain habe ich bei Ihnen im Blog nur einmal gefunden mit einer Verlinkung zu einem Artikel. Das ist ganz interessant, da geht es genau um diesen Fakt, dass Jain nun die Teufelsrolle zugeschrieben bekommen hat, was die Geschäfte der Deutschen Bank betrifft. Wie stellt sich das für Sie da? Man hat doch den Eindruck bei dieser Personalie, dass die was Symbolhaftes hat. Alles bleibt, wie es war.
Also ich persönlich habe diesen Eindruck nicht, dass alles da bleibt, wie es war. Ich finde es im Moment ein bisschen schwierig, auch bei der Deutschen Bank beurteilen zu können, aus welchen Gründen dann ein Herr Jain nach oben den Vorstandsvorsitz übernommen hat. Also da gibt es ja auch einen sehr intensiven internen Machtkampf, über den ich auch gestern gerade einen Beitrag veröffentlicht hatte. Ob das ein Signal ist, dass alles so bleibt, wie es war, oder sich jetzt grundlegend was verändert. Also ich habe eher das Gefühl, ja, das spielt im Moment in der Praxis oder in der Bankpraxis oder Finanzpraxis noch nicht so eine große Rolle. Also jetzt abzuleiten, wir haben jetzt versagt in der Finanzkrise, oder das würde die Deutsche Bank natürlich nie sagen, dass sie versagt hat in der Finanzkrise. Und wir müssen daraus jetzt irgendwelche Konsequenzen für unsere Personalpolitik ziehen. Bei der Deutschen Bank, glaube ich, gibt es ganz andere Mechanismen, die für die Entscheidung, dass Herr Jain und Herr Fitschen, der ist ja auch Co-Vorstandsvorsitzender, die Leitung der Bank übernommen haben.
Aber dennoch so als Außenstehender, der jetzt nicht ganz so in die Strukturen hineingucken kann, hat man doch den Eindruck, wir haben ewig diskutiert über das Fehlverhalten von gierigen Bankern. Man hat das Gefühl, das war alles umsonst. Christian Humborg, wie bewerten Sie diese Personalie?
Also es gab in der Taz in dieser Woche einen sehr guten Beitrag, sehr gut recherchiert, wo das mal konkret runtergebrochen wurde. Es war auch sehr kompliziert zu lesen. Da konnte man schon die erste Herausforderung des Wirtschaftsjournalismus sehen, wie man diese sehr komplexen Vorgänge dann überhaupt greifbar macht. Und wenn man das so liest, dann muss man sich natürlich schon wundern. Aber letztlich geklärt in dem Stück ist ja auch nicht, welche persönliche Verantwortung hier Herr Jane getroffen hat. Und da wäre es jetzt für mich natürlich eine Aufgabe der anderen Medien, da anzuknüpfen, fortzusetzen, zu prüfen, welche Verantwortung hat der jetzt der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank ist, dafür zu tragen. Es laufen ja wohl offensichtlich auch Prozesse. Da wird es natürlich noch mehr nach oben kommen, zumal die Prozesse wohl in den USA laufen, wo ja auch in der Regel dann nicht wie bei uns es erst ein Ermittlungsverfahren gibt, dann wird es eingestellt, ohne dass da irgendwas an die Öffentlichkeit dringt. Also ich denke, da wird sicher noch einiges kommen und ich hoffe, dass wir da noch mehr drüber erfahren, weil dieses Stück in der Taz hat ja schon Lust auf mehr gemacht.
Herr Bernau, ist das für Sie ein Thema demnächst? Oder vielleicht schon gewesen in der FAZ und wir haben es nicht mitbekommen?
Wir achten natürlich ständig darauf, was Andrew Jane vorher gemacht hat. Wir haben den auch schon seit Monaten und Jahren porträtiert. Aber das ist gar nicht der Punkt an der Stelle, finde ich. Es gibt ein paar schwierige Themen in diesem Ganzen. Denn wenn man feststellt, Andrew Jane hat gegen Immobilienkredite spekuliert, dann heißt das ja noch lange nicht, dass das schädlich war und die Finanzkrise ausgelöst hat. Und da kommen wir schon ans Problem. Ich könnte jetzt eine halbe Stunde am Stück drüber reden, warum das nicht zwangsläufig die Finanzkrise auslöst, sondern eher der Finanzkrise entgegenwirkt. Bloß, wer will das eine halbe Stunde am Stück hören?
Ich.
Ich grundsätzlich auch, würde die Sendung jetzt vielleicht ein bisschen streng sprengen, verwirrt mich aber jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil so eine Botschaft ist ja gewesen, dass diese Kredite, diese ungedeckten Kredite sozusagen ein Auslöser gewesen sind für diese Finanzkrise. Sie sagen, das Gegenteil ist der Fall. Ist das auch jetzt ein Zeichen, wie komplex und kompliziert diese ganze Wirtschaftsthematik ist?
Das würde ich schon sagen. Also ganz kurz zusammengefasst kann man sagen, ja, diese Kredite waren ein Auslöser der Finanzkrise. Und wer gegen diese Kredite spekuliert, der trägt seinen Teil dazu bei, dass es solche Kredite weniger gibt.
Ah, verstehe. Aha, also die Kritik ist jetzt nicht unbedingt dann an dieser Gegenspekulation zu sehen, sondern an diesen Krediten, dass es die an sich gegeben hat sozusagen.
Genau.
Ich meine, man könnte das, wenn ich dann auch nochmal was ergänzen, aber man könnte das, also es wird ja auch, auf der anderen Seite kann man es eben auch positiv sehen, so würde das wahrscheinlich die Deutsche Bank verkaufen. Die Deutsche Bank hat rechtzeitig erkannt, dass es in den USA eine Immobilienblase gegeben hat und hat sich dagegen positioniert. Also es ist eben tatsächlich nicht einfach nur schwarz und weiß. Und aus Sicht auch der Bank und aus Sicht vielleicht auch des Marktes, würden Ökonomen sagen, ist das ein Vorteil, das früh genug erkannt zu haben.
Sagte jetzt Dirk Elsner von Blicklock.
Genau.
Um das für die Hörer zu sagen, weil wir uns noch nicht alle so richtig auseinanderhalten können. Wir sehen, die Situation ist sehr kompliziert. Allerdings führt es am Ende zu der Krise, die ja irgendwie noch anhält. Und die Frage lautet, hätte der Wirtschaftsjournalismus eher darauf hinweisen müssen? Also hat er sozusagen da auch so versagt? Herr Bernau, wie sehen Sie das?
Einerseits natürlich. Wenn eine Krise kommt und niemand hat sie vorher gesehen, dann sind auch diejenigen damit verantwortlich, die auf diese Krise hätten hinweisen müssen. Andererseits fällt es auch einem Journalisten schwer, auf eine Krise hinzuweisen, die sonst keiner sieht. Ein Kollege, ich habe leider vergessen wer, hat mal gesagt, wir haben gegen diese Blase geschrieben. Im Jahr 2003, im Jahr 2004, wir haben das einmal gemacht, wir haben das zweimal gemacht. Ich kenne da auch eine Kollegin bei uns in der Redaktion, die hat das lang gemacht und irgendwann, müssen wir ehrlich sagen, haben wir sie alle ausgelacht, weil es ist ja nichts passiert. Und dann hat sie irgendwann aufgehört, drüber zu schreiben und 2007, 2008 ist es dann explodiert.
Die Zeit, das Zeitmagazin hat das mal analysiert oder in einem Artikel dargeschrieben und dargelegt und da ging es genau um die Frage, wie diese sogenannten Asset-Backed Securities, also diese ungedeckten Kredite, wie die thematisiert worden sind und die Autorin hat herausgefunden, das erste Mal wurde das 1997 im Spiegel thematisiert, über den Lauf der Jahre dann auch in der FAZ oder in der Zeit und über 10 Jahre, also einen ziemlich langen Zeitraum, gab es wohl nur ein paar Dutzend Artikel von 2 bis 3 Spalten Länge, die das Risiko auch zum Aufhänger machten, Herr Bernau, was Sie jetzt eben auch gerade erwähnt haben. Und es wurde auch am Ende durchaus warnend über diese Kredite geschrieben, aber es wurde nicht zum Pflichtthema. Warum? Weil, wie Sie sagen, das am Ende keiner so richtig wahrgenommen hat und man dann so ein bisschen frustriert sich gedacht hat, okay, was soll ich jetzt noch machen? Oder warum wurde das nicht zum Pflichtthema?
Einfach, weil man das Gefühl hatte, die Warner, die haben Unrecht. Die haben lang gewarnt und es ist nichts passiert. Es ist ja auch ein Stück weit so, dass Krisen nur dann eintreten, wenn niemand vor ihnen gewarnt hat. Stellen Sie sich vor, am Tag vor dem 11. September 2001 wäre ein neues Gesetz in Kraft getreten, das Cockpit-Türen verstärkt hätte. Da wäre nichts passiert am 11. September 2001 und niemand hätte je gewusst, was das gebracht hat. Mhm. Und auf diese Weise halte ich es fast für ein definitorisches Kriterium von Krisen, dass sie niemand gesehen hat.
Aha, Herr Homburg, wie sehen Sie das?
Also ich würde jetzt auch nicht da die Journalisten an erster Stelle in die Haftung nehmen, weil die es ja nicht verbockt haben. Zumal ja auch unwahrscheinlich ist, dass diese Journalisten da jetzt durchschnittlich viel klüger sind als der Rest der Menschheit. Das heißt, es gab ja in allen gesellschaftlichen Bereichen einige, die gewarnt haben und ganz, ganz viele, die das nicht gesehen haben. Ich will auch selbstkritisch die Rolle der Zivilgesellschaft reflektieren. Wenn wir uns überlegen, welche NGOs es gibt, welche Nichtregierungsorganisationen, die sich mit dem Thema befasst haben, dann waren das natürlich einige, aber auch nicht viele. Und auch die Zivilgesellschaft hat sich mit dem Thema wenig befasst. Man war noch viel mit Welthandelsrunde in Doha befasst und hatte es wenig auf dem Schirm. Und das war ja dann, fand ich, auch in der Krise ein großes Problem, weil als dann diskutiert wurde, waren die einzigen, die dann in den Medien als Spezialisten interviewt wurden, in der Regel entweder die Banker selbst, die natürlich da eine gewisse Voreingenommenheit hatten, oder es waren Professoren, die aber ja auch im großen Trend in Deutschland eine Grundauffassung haben, die jetzt nicht diese Gefahren da als massiv ansieht. Und wenn ich mich dann mir auch noch die Frage stelle, haben wir denn daraus gelernt, da kann ich an dem Punkt jetzt keinen radikalen Lernprozess erkennen. Aber gleichzeitig muss man sagen, eine Krise ist auch immer eine Chance. Ich glaube, wir haben jetzt eine wahnsinnige Chance für den Wirtschaftsjournalismus und ich würde mir wünschen, dass er sie nutzt.
Herr Elzner, lässt die Qualität des Wirtschaftsjournalismus zu wünschen übrig? Wenn wir Herrn Homburg hören, könnte man das doch annehmen eigentlich.
Mal, gut, ich lese jetzt auch für meinen Blog lese ich ja viele Online-Quellen und auch sehr viele Print-Quellen. Ich würde mal sagen, das kommt darauf an, welche Quelle Sie zu welchem Thema nehmen. Also Sie finden eigentlich auch auf der wirtschaftsjournalistischen Seite heute so gut wie alles in beliebiger Tiefe. Es ist aber nur eine Frage, wie tief man sucht. Das findet man natürlich nicht unbedingt auf der Titelseite von Spiegel Online. Aber Sie finden eigentlich alles an Informationen. Die Frage, glaube ich, ist, das ist auch mal ganz interessant, wenn man sich mit Journalisten oder Wirtschaftsjournalisten über das Thema unterhält. Die Frage ist dann natürlich auch immer, wen interessiert das dann in diesem Moment? Also gibt es auch Medien haben ja einen Markt. Medien produzieren ja, weiß ich, Online-Medien produzieren ja wahrscheinlich nach Klicks, nach Online-Klicks. Also in welcher Tiefe interessiert gerade ein Thema? Also mein Eindruck ist nicht so, dass sie diese Informationen nicht abrufen können, auch über Warnungen und auch jetzt, wenn sie jetzt nach Warnung gucken würden, würden sie ganz viele kritische Artikel zu allen möglichen Themen finden. Nur die sind nicht oben sozusagen auf der Titelseite, sondern die sind unten und die sind gut natürlich und in den Wirtschaftsblogs finden sie und zum Teil eben auch in den Blogs der Medien, also auch zum Beispiel bei Fazit der FAZ. Sehr viele kritische Artikel, die sich mit diversen Themen auseinandersetzen. Also sie sind da, diese Themen. Nur, wie gesagt, man müsste vielleicht auch mal auf der anderen Seite gucken. Medien sind Wirtschaftsunternehmen. Die Frage ist, interessiert das denn die Menschen auch jeweils, diese Themen? Interessiert das aktuell? Wenn man heute über Asset-Backed Securities reden würde, da würden die Leute wahrscheinlich jetzt einschlafen am Radio. Aber dabei ist das eben für Fachleute ist es ein hochspannendes Thema beispielsweise, ne? Also.
Zumindest haben hinterher alle geweint, dass man nicht richtig aufgeklärt worden ist. Das muss man auch mal sagen.
Ja, gerade bei dem Thema ABS, also es gab, das müssen ja nicht immer unbedingt nicht nur alleine die Medien, die professionellen Medien gewesen sein. Also im Netz hat man alles zu Asset-Backed Securities gefunden, was man will. Also da gab es auch schon 2007, 2006 eine Fülle an Informationen. Die waren natürlich nicht so gut verdichtet, vielleicht wie Medien das können. Aber die Informationen sind vorhanden.
Herr Berner, gleich Frau Schieferdecker, Sie wollten ganz kurz.
Ja, ich wollte es eigentlich nur becken. Also dass ich die Auffassung teile, dass die Informationen eigentlich da sind. Sie eher schwer zu finden sind und schwer entlang dieser Menge zu priorisieren sind. Ja. Also wer hat sozusagen die hörbarste Stimme an der Stelle? Ist die Frage. Und wie wird es dann auch transportiert, dass die Leute die Meldungen verstehen?
Ja.
Ist das auch, Herr Bernhard, ein Diskussionsthema bei Ihnen, dass man sagt, okay, die Leute interessiert es eigentlich nicht so richtig, aber es ist ja doch wichtig und wir müssen da ein bisschen Aufklärung leisten?
Wir diskutieren da im Prinzip täglich drüber. Ich meine, es liegt ja nicht nur daran, dass Medien häufig Wirtschaftsunternehmen sind. Auch völlig unabhängig davon, ob man damit Geld verdient oder nicht, macht es wenig Sinn, einen Artikel auf die Titelseite zu stellen und damit viele Leute zu beschäftigen, für was die Leser am Ende gar nicht lesen. Und das ist tatsächlich ein Problem. An einem Tag wie heute zum Beispiel muss man natürlich stark auf Schlecker eingehen und muss dann die Euro-Krise und die Finanzkrise mal für einen Tag nach hinten treten lassen, die übergreifenden Artikel vielleicht mal an einem anderen Tag erzählen. Und das tun wir. Ich habe den Eindruck, wir achten auch immer wieder auf Fragen der Bankenregulierung, was sich dort weiterdreht. Aber das ist natürlich schweres Zeug und wir diskutieren fast täglich in unseren Konferenzen drüber, wer das jetzt auch von uns lesen würde, wie man es so aufbereiten würde, dass man es lesen kann. Aber ganz ehrlich, Fragen von Basel 2,5, Basel 3, Eigenkapitalquoten, die sind richtig schwer aufzubereiten und da nehmen wir gelegentlich große Anläufe, aber täglich ist das nicht drin, glaube ich.
Herr Humburg, glauben Sie, dass dieses Problem das Internet lösen kann? Denn selbst wenn da jetzt noch mehr Informationen drin sind und dann vielleicht durch Open Data noch viel mehr Fakten drin sind und vielleicht auch schön aufbereitet worden sind, das ändert ja nichts an dem Problem, dass wir eine Überflutung von Informationen haben, die vielleicht niemand so richtig will oder nicht in dem Moment, wo es wichtig wäre.
Also ich denke, Nutzer von Finanzmarktprodukten, die sich informieren will über bestimmte Produkte, für die ist online natürlich wunderbar, weil man viel ausführlicher über bestimmte Dinge schreiben kann. Aber wenn wir über die politische Debatte reden wollen, und Wirtschaftsjournalismus hat ja eigentlich drei Ebenen. Das ist der ordnungspolitische Rahmen, das sind Branchen und Sektoren und oder Länder und die dritte Ebene sind dann die Unternehmen, die eigentlichen Einheiten. Und wenn wir über die oberste Ebene reden, also die politisch relevante, dann entsteht natürlich überhaupt gar kein politischer Druck, wenn in irgendeinem Forum irgendjemand eine relativ gute Erklärung von Asset-Backed Securities abgibt, sodass es auch jeder verstehen kann. Ich glaube, wir müssen ja auch schon erstmal aufpassen, wenn wir mit diesen Begriffen operieren, weil natürlich der Begriff als solcher schon abschreckt und ich gestehe ja gerne zu, dass es wahrscheinlich kompliziert ist, Basel III zu erklären. Aber ich glaube, diese Erklärleistung ist genau das, was wir von den Journalistinnen und Journalisten fordern müssen. Ich will das mal an einem Beispiel deutlich machen, was ich verstehe, wenn man dann auch ordentlich zuspitzt. Wenn wir wissen, wie viel Schwarzgeld von Griechen im Ausland liegt und wenn das ordentlich versteuert würde, dann gehen eigentlich fast alle davon aus, dass Griechenland kein ernsthaftes Haushaltsdefizit mehr und wir hätten keine Eurokrise. Mal ganz überspitzt gesagt. Das ist die ganze Frage der Steuergerechtigkeit. Sowas habe ich bisher wenig gelesen. Wenn wir die Rolle der britischen Finanzindustrie uns anschauen, die institutionalisiert wird durch die City of London Corporation, dann gibt es auch dort sehr wenige Artikel drüber. Auch das Financial Stability Board, also diese wesentlichen Akteure, die das Finanzmarktgeschehen auf der ordnungspolitischen Ebene mitbestimmen, die müssen meines Erachtens noch viel stärker ins Rampenlicht geschoben werden und sind im Kern dann doch auch wichtiger als die CEOs einzelner Bankhäuser, die ja auf der dritten, der untersten Ebene dieser drei Ebenen agieren.
Ich habe in einem Artikel gelesen, dass Journalisten, auch Wirtschaftsjournalisten, eben gern Geschichten erzählen wollen und einfach um ihre Leser oder Hörer zu erreichen. Und das wirkt dem ja diesem Aufklärungselement so ein bisschen entgegen. Aber vielleicht, Herr Bernau, reicht es nicht mehr, nur Geschichten zu erzählen, nur in Anführung.
Da bin ich voll und ganz bei Ihnen. Es ist jetzt häufig so, dass tatsächlich die Geschichten, die am besten gelesen werden, das sind die Geschichten, wo man sich fühlt, als wäre man eine Fliege an der Wand gewesen, damals, als entschieden worden ist, ob Lehman Brothers pleite geht oder nicht. Das ist aber, wie auch ich finde, nicht unbedingt die Geschichte, die uns hilft, das Ganze zu verstehen. Und das sehe ich sehr wie Sie, Herr Humburg. Wir müssen uns bemühen, das Financial Stability Board regelmäßig zu befragen, regelmäßig zu Wort kommen zu lassen, regelmäßig zu übersetzen. Aber jedes Mal diesen großen Anlauf zu nehmen, den man dann braucht, um die Leute von dem Ort abzuholen, wo sie sind und dorthin zu bringen, wo das Financial Stability Board ist, das braucht richtig, richtig Platz, das braucht richtig, richtig Zeit. Im täglichen Betrieb ist das, glaube ich, nicht zu leisten. Das kann man auch in der Tageszeitung, auch online, einmal in der Woche machen, einmal im Monat machen. Das bewegt sich ja auch gar nicht so furchtbar schnell. Ich glaube, einmal in der Woche, einmal im Monat oder sogar noch ein bisschen seltener, das reicht durchaus.
Frau Schieferdecker.
Ja, an der Stelle, ich weiß, Open Data sollte zum Schluss kommen, aber ich würde es doch gerne schon hier nennen, weil ich meine, dass ein Element auch ist, dass die Journalisten Schwierigkeiten haben, an die Informationen ranzukommen. Teil der Ursachen war ja auch, dass Zahlen geschönt wurden oder geschönt interpretiert worden sind. Und da kann natürlich die Bereitstellung der Basisdaten helfen, dass viele Augen auf diese Interpretation schauen.
Haben Sie den Eindruck, Sie haben ja betreuen ja das Projekt Datenbeschleuniger, was übrigens finde ich ein super Wort ist, Beschleuniger assoziiert, die Daten kommen schneller raus und bewirken dann auch was. Haben Sie den Eindruck, dass das auch wirklich was bewirkt, im Sinne, dass vielleicht schneller Informationen an eine größere Öffentlichkeit kommen?
Also eine Korrektur, das waren meine Kollegen, die das geleitet haben mit vielen Partnern in Deutschland. Und wir hoffen, dass das sozusagen über den Pilotstatus hinausgeht, dass die Wirtschaft einfacher Daten an die Verwaltung melden kann. Ich selber bin sehr in Open Data unterwegs, habe zum Beispiel das Projekt für das Open Data Portal in Berlin geleitet, was wir hoffentlich demnächst in den Betrieb überführen können. Und ich denke, das ist sozusagen ein Basiselement. Wenn ich nicht weiß, worüber ich rede, dann kann ich alles Mögliche mit voller Überzeugung vermitteln und in Gesetze gießen, in Haushaltspläne schmieden, wenn einfach die Grundlage fehlt, wenn das Fundament nicht da ist. Und das ist einfach Daten und Informationen über die Gesellschaft, über die Wirtschaft. Dann muss es scheitern.
Open Data ist ja ein kleiner Trend, der schon eine Weile anhält, sich sicherlich erst noch richtig durchsetzen muss. Aber Herr Humbock, haben Sie das Gefühl, dass sich dadurch schon ein bisschen was verbessert?
Ich beobachte, dass sich die Open-Data-Debatte im Moment sehr stark auf Staat und Politik fokussiert und wir dort inzwischen zwar immer noch nicht genug, aber schon erheblich mehr Daten haben, als das früher der Fall war. Und ich glaube, jetzt ist der wichtige nächste Schritt, dass stärker auch Wirtschaft und Finanzinstitutionen in bestimmten Bereichen ins Blickfeld genommen werden, auch in der politischen Debatte. Es ist halt schon überraschend, wenn man überlegt, was im Bereich des Staates mitunter hinter das letzte Komma an Transparenz gefordert wird. Und gleichzeitig wissen wir noch nicht mal von den multinationalen Unternehmen, wie viel Steuern die überhaupt in einem Land zahlen. Da haben wir also völlig unterschiedliche Ebenen der Transparenzanforderungen. Wir haben natürlich bei den Unternehmen, wenn man sich die Geschäftsberichte anguckt, eine Vielzahl von Informationen. Also ich will nicht sagen, dass es da keine gibt, aber die sind natürlich immer auf den Markt und auf Aktienkurse ausgerichtet und nicht auf die politischen Rahmenbedingungen. Und da müssen wir uns schon fragen, welche zusätzlichen Informationen wir dort verlangen. Denn multinationale Unternehmen und Banken sind wichtige, mächtige Akteure und die Transparenz ist ja das Instrument, um Macht kontrollieren zu wollen. Genauso wie wir es in der Politik machen. Und ich glaube, das müssen wir auch langsam bei den Multinationals anlegen, diese Standards. Wir haben beispielsweise im Moment in Brüssel eine Debatte über Transparenz im Rohstoffsektor, also inwieweit Rohstoffunternehmen Informationen offenlegen müssen, wie viel Gelder sie zahlen an Regierungen, weil das oft Regierungen sind in eher korrupt eingeschätzten Ländern. Und da gibt es im Moment einen großen Kampf dagegen. Aber wenn man dann die deutsche Debatte mitunter sieht, ja, da wird also die ganze Zeit nur über Politik diskutiert und was da offengelegt werden muss. Und dieser große, riesige Bereich findet dann viel weniger statt.
Herr Berner, glauben Sie, dass das als nächstes die Wirtschaftsberichterstattung erreichen wird? Denn in der Tat ist es ja wirklich so, dass im politischen Bereich wir permanent auch durch die Piraten sicherlich darüber reden, wie transparent das alles sein muss und man versucht sich in Bürgerbeteiligung und Offenlegung von Daten und so weiter. Glauben Sie, dass das auf den Wirtschaftsbereich übergreifen wird?
Ja, auf jeden Fall. Ich sehe an allen Ecken und Enden schon, wie man experimentiert, schon mit den vielen Daten, die da sind. Es ist natürlich immer so, dass man sich an der einen oder anderen Stelle noch mehr Daten wünschen würde. Aber was ich auch sehe vor uns, ist ein riesiges, ja fast Spielfeld an Daten, die noch völlig unerschlossen sind und die noch gar niemand gehoben hat, wo man regelmäßig wieder reingucken kann, regelmäßig wieder eine Geschichte rausziehen, die Daten aufbereiten. Da liegt auf jeden Fall noch einiges vor uns.
Aber Herr Elsner, wer kann die dann lesen, die Daten? Braucht man da nicht nochmal eine neue Qualifikation und auch vielleicht sogar Manpower, um das alles dann analysieren und aufbereiten zu können?
Naja, das ist ja vielleicht gerade das, was auch vielleicht die Profis ganz gut können. Also ich finde ein Paradebeispiel, darauf hatte ich gestern auch verlinkt in meinem Blog zufälligerweise. Das ist ist eine Tabelle, eine Aufbereitung, eine grafische Aufbereitung von der Nachrichtenagentur Bloomberg, welche Finanzhilfen internationale Banken und übrigens auch internationale Unternehmen von der US-Zentralbank bekommen haben. Da kann man wunderbar durchklicken, durchsurfen, Auswertungen machen. Also man kann richtig rumspielen damit. Erfährt dann zum Beispiel auch, dass die Deutsche Bank davon profitiert hat, die ja gesagt hat, sie hat nie direkte Staatshilfen bekommen, aber da sozusagen eine indirekte Hilfe bekommen. Und bekommt sehr viele Informationen. Also finde ich zum Beispiel, für mich ist das ein ganz hervorragendes Beispiel. Und auf diese Quelle kann man immer wieder zurückgreifen und kann sich sozusagen auch eigene Auswertungen stricken. Davon bräuchte man mehr. Umgekehrt, bleiben wir nochmal bei der Deutschen Bank. Die haben jetzt beispielsweise einen Finanzbericht veröffentlicht. Der hat, glaube ich, 450 oder 423 Seiten. Voll mit Texten, Zahlen. Ich weiß nicht, wie viele Journalisten sich die Mühe machen, sich da durchzuquälen. Ich glaube, das ist wirklich harte Arbeit. Gut, vielleicht macht es der ein oder andere Blog und sucht auf, findet auf Seite 380 irgendwo was Spannendes. Aber das ist natürlich harter Tobak dann, ja. Das ist vielleicht auch eher Zufall, dass man dann was entdeckt. Aber ich sag mal, es gibt diese Ansätze und man kann damit auch was anfangen. Und ich freue mich dann immer, wenn ich sowas sehe, was da die Nachrichtenagentur Bloomberg gemacht haben. Und die haben auch die Kapazität dafür, sowas bereitzustellen.
Eben ist ja auch eine Zeitfrage, da sich durchzukämpfen, genau. Durch 350 Seiten, Frau Schieferdecker.
Ich wollte einfach nur sagen, als Mathematikerin, Informatikerin, glaube ich schon, dass sich eine neue Spezialisierung etablieren wird. Wir nennen diese Leute dann Datenjournalisten. Das sind Leute, die statistisch relevante Auswertungen über diesen massenhaften Daten ableiten können, die Ausreißer nicht als relevante Themen oder Stories herausholen. Und das sehen wir nicht nur bei den Journalisten, sondern dass sich vielleicht rund um die Veröffentlichung der Daten, was ein erster Schritt sein muss, aber danach sich eine Unternehmenskultur etabliert, die Mehrwertdienste auf diesen Daten anbietet und dann halt Visualisierung, Präsentationen und so weiter aufbereitet.
Herr Bernau, wie ist das bei Ihnen? Haben Sie solche Leute schon bei der FAZ?
Das machen bei uns die Leute, die sich um die Themen kümmern. Die meisten von denen wissen tatsächlich, wie man Daten liest, was eine Signifikanz ist. Viele wissen, wie man das berechnet und bringen dann das Wissen über die Branche oder über die Firma, über die sie reden, gleich mit. Wir stehen da natürlich wieder vor dem Problem, das wir auch in der Finanzkrise hatten. Wir haben damit mal experimentiert vor dem Börsengang von Facebook. Das war an sich ein sehr populäres Thema. Da haben wir den Börsenprospekt von Facebook genommen. Die ganzen, ich habe ihn nur am Bildschirm gesehen, deshalb kann ich nicht sagen, wie viele Seiten es ausgedruckt waren, aber lassen wir es 200 gewesen sein. Die ganzen 200 Seiten sind die durchgegangen und haben die mit einem speziellen Online-Tool kommentiert, haben gesagt, hier sind die interessanten Stellen, hier sehen Sie den Gewinn, hier sehen Sie, dass Facebook mit seinen viel diskutierten Anzeigen überhaupt nicht so viel verdient. Und damit es den Leuten ein bisschen mehr Spaß macht, haben wir auch noch reingeschrieben, hier sehen Sie, wie viel Facebook jedes Jahr für die Privatflüge vom Gründer Mark Zuckerberg ausgibt.
Oh, wie viel war das?
Ungefähr $700,000. Und das haben wir alles so zusammengestellt und da konnten sich die Leute so durch diesen Börsenprospekt durchklicken. Wir haben tatsächlich viel Arbeit reingesteckt, es hat uns viel Spaß gemacht. Ich habe den Eindruck, es hat auch zumindest einigermaßen gut funktioniert von unserer Seite aus. Aber ehrlich gesagt, der Leserkönig war das nicht bei uns. Das war ein Liebhaberthema.
Weil ja Deutsche auch nicht zeichnen konnten vielleicht.
Das hat sicherlich eine Rolle gespielt. Aber Frau Schieferdecker, Sie haben ja auch andere Projekte bei Open Data Berlin. Vielleicht können Sie mal zwei, drei Beispiele nennen, was da an Daten sozusagen aufbereitet wird für die User.
Also in der Tat sind wir noch im Pilotbetrieb und das Datenangebot ist sehr übersichtlich. Wir sind bei circa 100 Datensätzen aus 18 Kategorien. Ich habe mal heute früh noch mal in die Wirtschaftsspalte geschaut. Da sind wir, wenn ich richtig rechne, habe unter 20.
Also 20 Projekte sozusagen.
20 Datensätze. Ja,
20 Datensätze.
Datensätze. Und bei den Applikationen würde ich mir natürlich auch mehr wünschen, die sozusagen von dritter Hand dann kommen, um für die Leute die Daten aufzubereiten. Ich verstehe das ein bisschen vor dem Hintergrund, dass wir gerade erst Wahlen hatten und sich alles neu gestaltet und hoffe, dass wir mit dem Berlin Open Data Day, den wir jetzt am Mittwoch im Roten Rathaus durchführen werden, da vielleicht auch wieder Schwung in die Angelegenheit kommt, wir den Betrieb nachhaltig gestalten können und dann auch mehr Daten reinholen können. Übrigens auch nicht nur von der Verwaltung, sondern von Organisationen. Und ich wollte noch mal an Vorredner anschließen. auch sollten es Wirtschaftsunternehmen sein, die sich daran beteiligen, weil es natürlich Daten gibt, die auch in die Öffentlichkeit gehören, die berichtet werden müssen und wo sozusagen man der Gesellschaft dienen kann und selbst Mehrwerte daraus zieht.
Können Sie mal ein Beispiel nennen, wie man sich das vorzustellen hat? Also ich bin dann als Behörde oder als Unternehmen aufgefordert, zu irgendeinem speziellen Thema meine Daten ins Netz zu stellen, damit andere die dann sehen können.
Na gut, als Unternehmen haben Sie ja verschiedene Meldepflichten bezüglich ihrer wirtschaftlichen Entwicklung, bezüglich Umweltaspekten, bezüglich Personal, Sozialdaten. Da muss man natürlich unterscheiden, was ist geschäftskritisch, was ist personengebunden, was ist sicherheitskritisch. All das müssen wir rausnehmen. Sozusagen die objektivierten Daten zum Beispiel für Wirtschaftsentwicklung jetzt in Kombination, was vorhin diskutiert hat, wurde welches Unternehmen profitiert von welchen Förderprojekten, von welchen Investitionen aus der öffentlichen Hand, was ist dabei herausgekommen, auch im Rückfluss an die Gesellschaft.
Dafür haben wir ja zum Beispiel auch das Informationsfreiheitsgesetz und sowohl hier und als vielleicht auch bei Ihnen, Sie haben es eben angesprochen, ist ja immer ein Totschlagargument, sicherheitsrelevante Informationen. Man darf Sachen nicht rausgeben, weil sie irgendwie Geschäftsgeheimnis sind oder so. Herr Humburg, was ist Ihr Eindruck, wie offen sind Unternehmen überhaupt solche Informationen rauszugeben?
Also die sind da natürlich überhaupt gar nicht offen, was ich aus Sicht der Unternehmen natürlich zunächst mal nachvollziehen kann. Und ich glaube auch nicht, dass wir über das Informationsfreiheitsgesetz eine veränderte Datenlage über die Wirtschaftswelt bekommen, die wir brauchen, um vernünftig das analysieren zu können. Gleichwohl gibt es dort jetzt auch vernünftige Entwicklungen. Wir haben beispielsweise in Berlin jetzt ein verändertes Informationsfreiheitsgesetz, wo es jetzt eine Abwägungsklausel gibt. Das heißt, es muss immer abgewogen werden. Was ist eigentlich wichtiger, das Interesse der Öffentlichkeit oder das Interesse der Unternehmen an Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen? Und das wird dann im Einzelfall diskutiert. In Hamburg gibt es im Moment gerade eine Diskussion, im Rahmen einer Volksinitiative ein neues Transparenzgesetz sogar zu verabschieden. Und das würde nach sich ziehen, dass ganz wesentliche Teile von Verträgen grundsätzlich offen sind. Also die Informationsfreiheit, da muss ich ja erst hingehen und sagen, ich will Informationen. Noch eleganter wäre es ja, wenn der Staat das quasi per se anbieten würde. Das werden natürlich nicht alle Daten sein können. Also auch ich habe ein Interesse daran, dass die Meldedaten natürlich nicht veröffentlicht werden mit allen Privatanschriften. Das ist klar. Aber da lagern natürlich viele Daten, mit denen dann auch Wirtschaftsunternehmen wiederum möglicherweise interessant arbeiten können. Aber das sollten dann halt eben keine personenbezogenen Daten sein.
Was ist denn Ihr Eindruck? Wir haben eben jetzt mehr Daten. Ist das nur scheinbar mehr Transparenz, weil ja niemand reinguckt und weil man es nicht aufbereiten kann? Oder ist es tatsächlich mehr Transparenz?
Ich glaube, es gibt ja schon Journalisten, die auch sehr wohl in der Lage sind, mit allen diesen Daten umzugehen. Ich wollte auch nochmal zum Thema Datenjournalismus sagen. Ich glaube schon, dass die Journalisten, die seit Jahrzehnten im Finanzmarkt arbeiten, dass die natürlich absolut erfahren sind im Umgang mit Daten. Was wir jetzt heutzutage unter Datenjournalismus meistens verstehen, ist ja Werkzeuge, um mit Unmengen von Daten umzugehen. Damit kann ich umgehen. Das ist aber ja im Kern eigentlich Handwerkszeug und ist vermutlich auch etwas, was in den nächsten 10, 20 Jahren eine Selbstverständlichkeit wird, was sich jeder Journalist früher oder später wird aneignen müssen. Wie gehe ich mit ganz vielen Daten um? Und insofern haben wir da eigentlich auch eine unglaubliche Chance bei diesen Finanzmarktjournalisten. Bloß das Problem ist, dass die meistens die Daten natürlich aus einem ganz anderen Blickwinkel sich anschauen. Und da müssen wir dahin kommen, dass die Journalisten, die sich mit, ich sag mal, Ordnungsrahmen, Finanzmarkt befassen und was wollen wir da wissen, und die, die schon erfahren sind im Umgang mit Unternehmensdaten, dass die zusammenfinden und zusammenarbeiten. Und da kann, glaube ich, viel bei rauskommen. Um nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, Transparenz oder Scheintransparenz. Also ich glaube, es gibt viele Beispiele, wo wir tatsächlich mehr Transparenz haben, aber vor allen Dingen gibt es auch noch unglaublich viele Bereiche, wo es noch was zu tun gibt, wo man nicht verstehen kann, warum können in Deutschland zum Beispiel nicht die Vergaben alle veröffentlicht werden? Wer bekommt welchen Zuschlag vom Staat? In der Schweiz gibt es da ein Portal, können Sie draufklicken, können sich alles angucken. Warum kriegen wir das nicht hin?
Weil?
Ja, weiß ich nicht, weil wir 17 Bundesländer haben, weil es kein einziges Bundesland gibt, das das offensichtlich zu einer politischen Priorität erklärt hat, weil es natürlich auch viel bequemer ist. Dann gibt es ja nachher noch welche, die nachfragen. Das kann unangenehm werden. Oje, oje. Also Transparenz sorgt natürlich auch dafür, dass Dinge eher diskutierbar werden. Und das kann natürlich anstrengend sein. Und dann will man lieber die Schotten mit unter Dicht halten.
Hm. Sie sagen, es kommt auch auf den Blick an, wie Wirtschaftsredakteure halt die vielen Informationen dann sozusagen verarbeiten. Herr Berno, wie ideologisch sind Wirtschaftsredakteure eigentlich? Ist das so ein Menschenschlag, der eher marktgläubig ist, so mit so einem neoliberalen Weltblick?
Nicht unbedingt, nee, das glaube ich nicht. Ich finde jetzt zum Beispiel bei uns im Ressort die Diskussionen immer sehr spannend. Da gibt's die unterschiedlichsten Leute, die die unterschiedlichsten Auffassungen haben. Und das ist ja doch was, was ich sowohl am Journalismus als auch häufig am der Börse und am Finanzmarkt sehr schätze. Viele von den Bankern, und da sind die Journalisten genauso, viele von den Bankern, die sind überhaupt nicht ideologisch. Die Banker fragen dann, wie verdiene ich am meisten Geld, völlig unabhängig von der Ideologie. Und die Journalisten fragen, wo ist meine Geschichte?
Mhm. Aber wie verdiene ich am meisten Geld? Ich meine, dieser Artikel von der Taz, den wir eingangs erwähnt haben, der machte mit dem Satz auf, die Deutsche Bank macht Geschäfte dadurch, dass andere leiden sozusagen. Oder ja, ist das nicht, also wenn ich nur danach gehe, wie viel Geld verdiene ich, ist das nicht auch auf eine gewisse Weise ideologisch?
Wenn wir nochmal zu dem Beispiel von der Deutschen Bank zurückkommen, dann muss man ja an dieser Stelle, finde ich, doch wahrnehmen, dass genau diese Spekulation gegen diese Immobilienkredite, was man kurz zusammenfassen kann als Geldverdienen mit dem Leid anderer Leute, dass genau diese Spekulation ja auch geholfen hat, dass weniger von diesen schädlichen Immobilienkrediten überhaupt auf den Markt gekommen sind und hinterher die Blase vielleicht noch ein bisschen kleiner geplatzt ist, als sie das sonst getan hätte.
Aber man hatte dann trotzdem am Ende nur das Geld im Auge. Man hätte das ja auch moralisch, politisch sonst viel thematisieren können, aber man hat sich gesagt, okay, wir machen ein Geschäft draus.
Viele Leute reagieren dann am besten, und das ist nicht nur auf Banker beschränkt, viele Leute reagieren dann am besten, wenn es ihnen ans Geld geht. Die Leute hören nicht auf, Auto zu fahren, bevor der Benzinpreis steigt. Und so ist es mit vielen anderen Leuten auch. Da bin ich ganz froh, dass es einen Mechanismus gibt, wie man einerseits Geld verdienen kann und andererseits was dafür tun kann, die Blase klein zu halten.
Also Sie meinen, die Leute, die sich auch hinterher aufgeregt haben und auch empört waren über diese Krise, die dann ausgebrochen ist, sind vielleicht in ihrem Alltag handeln, vielleicht auch nicht viel moralischer in ihrem Alltag?
Das sehe ich auf jeden Fall so. Ich glaube, alle Menschen sind ungefähr gleich moralisch oder unmoralisch.
Sie können ja auch, wenn ich das nochmal ergänzen darf, Sie können ja auch diese moralische Frage jetzt auf die endgültige Insolvenz oder Abwicklung von Schlecker übertragen. Wenn man sich das durchliest, naja, dann ist es letztlich gescheitert, weil die Investoren zu wenig geboten haben und die Altgläubiger zu viel haben wollten. Das können Sie natürlich auch auf die Frage, da ist der eine gierig gewesen oder nicht. Das können Sie ähnlich betiteln, wie die FAZ die Deutsche Bank betitelt. Aber tatsächlich ist das eben ein Kern auch unserer Wirtschaftsordnung, dass so etwas passiert. Dann in diesem Fall haben die Investoren, also die hätten ja auch mehr bieten können, dann hätten sie die Arbeitsplätze gerettet, hätten aber da hätten sich die Gläubiger dann wiederum gefreut, ne? Und das hat immer beide Seiten, eine solche Geschichte.
Da sind wir wieder ganz am Anfang. Das ist wirklich eine interessante Art zu denken, dass es echt komplex ist als Außenstehender. Wenn man nicht so drinsteckt in diesen Themen, dann macht man sehr schnell und sehr leicht schwarz-weiß. Und bei Ihnen ist es wahrscheinlich so, dass Sie so intensiv drinstehen, dass man dann viel mehr abwägt, was ist gut, was ist böse und welche Mechanismen wirken da.
Ja, man guckt sich auch an, ich sag mal, wenn ich Verhalten A bei der Deutschen Bank verurteile, dann müsste ich eigentlich auch versuchen, das zu verallgemeinern. Was ist denn bei Firma B oder bei Firma C? Nehmen wir nochmal die Deutsche Bank. In den Berichten über die Ackermann-Ära wurde immer wieder kritisiert, diese 25% Rendite. Wie kann man nur, ne? Das wurde einfach in Frage gestellt, das wurde als unmoralisch angesehen. Da ist Ackermann der Buhmann. Steve Jobs oder Apple, die machen Gewinne ohne Ende, wobei ich das jetzt nicht weiß, wie viel das in Prozent ausgedrückt ist. Da verurteilt das keiner. Das sind die Guten quasi, ne? Das ist auch so ein bisschen Klischeebildung. Also ich versuche dann in meinem Blog, versuche ich zumindest gegen diese Klischeebildung so ein bisschen anzuschreiben. Das heißt nicht, dass ich jetzt ein Fan der Deutschen Bank bin, aber ich bin kein Fan von Klischees.
Schauen wir mal in die Zukunft und fragen wir, was muss Wirtschaftsberichterstattung perspektivisch leisten und wie kann auch das Internet und Open Data und so weiter, wie können die dazu beitragen? Ich bin jetzt so ein bisschen ratlos, weil ich das Gefühl habe, so kritisch sehen Sie den Wirtschaftsjournalismus gar nicht, obwohl er halt auf die Krise nicht hingewiesen hat, Herr Homburg. Gehe ich da völlig falsch, wenn ich da ein Fragezeichen dahinter setze?
Nein, also ich hatte das ja auch schon am Anfang gesagt. Natürlich wäre es gut gewesen, wenn sich die Mindermeinungen da hätten durchsetzen können. Und natürlich ist es auch neben vielen anderen Versagen des Journalismus gewesen, da nicht frühzeitiger und deutlicher darauf hinzuweisen. Und was wir halt, glaube ich, nach wie vor nicht haben, ist, dass auch immer wieder kritisch hinterfragt wird, vor welchem Menschenbild Wirtschaft stattfindet. Wir haben ja nach wie vor dieses Bild des nur durch Gier eigentlich gesteuerten Menschen, der rein rational agiert. Insofern würde ich da auch dem Fernsehphilosophen Precht nacheifern, der vor ein paar Tagen mal gesagt hat, man sollte öfter mal Wirtschaftsjournalismus in die Feuilletons packen. Das finde ich eigentlich eine interessante Überlegung. Gibt es ja auch bei einigen Zeitungen, ist jetzt nicht so, als ob das eine total neue Idee wäre. Aber ich glaube, wir kommen ja auch eine Zeit, wo wir diesen, wo dieser Rahmen, in dem Wirtschaft stattfindet, zunehmend kritisch hinterfragt wird von den Menschen. Und diesen Diskussionen muss, glaube ich, auch Raum eingeräumt werden. Was ich aber nochmal im Hinblick auf den Taz-Artikel klarstellen wollte, also ich glaube, der Vorwurf des Taz-Artikels ist ja nicht, dass es da Spekulationen gegeben hat durch Herrn Jain, sondern der Vorwurf ist, dass es auf der einen Seite Spekulationen gegeben hat dagegen, aber auf der anderen Seite das gleiche Institut diese Produkte weiterverkauft hat. Also ich mit völlig unterschiedlichen Logiken gegenüber dem Kleinanleger agiert habe, als auf der anderen Seite. Das ist ja der Vorwurf. Und wenn ich dann auch noch nachweisen kann, dass das bei einer Person zusammenkommt, die beides wusste, dann ist das ja das Problem. Also der Vorwurf war gar nicht nur die Spekulation, sondern der Vorwurf war, wie kannst du dagegen spekulieren? Also spekulieren, dass das Ganze platzt, aber gleichzeitig auf der anderen Seite den Kleinanlegern es weiterverkaufen und suggerieren, das ist ein Wachstumspfad. Das ist ja eine innere, völlig unlogisch, ne? Als ob man da vormittags und nachmittags das dann anders beurteilt. Mhm. Und darauf wird hingewiesen. Und das finde ich nach wie vor ein sehr interessanten Kritikpunkt, wo ich, wie gesagt, nochmal sagen würde, da lohnt sich's doch, das noch weiter zu beobachten.
Ja, das lohnt sich auf jeden Fall, das noch weiter zu beobachten. Schon allein deshalb, weil auch da die Grenze nicht ganz so schwarz-weiß ist, wie sie am Ende häufig dargestellt wird. Da muss man rechtlich reingucken, da muss man sich die Vorkommnisse so genau wie möglich angucken. Aber natürlich ist eine Bank auch ein Stück weit nicht nur selbst am Markt aktiv, sondern auch ein Anbieter von Produkten. Was hätten Sie gesagt, wenn Sie als Kunde zur Deutschen Bank gekommen wären, gesagt hätten, gib mir mal solche Immobilienkredite, gib mir mal ein Wertpapier da drauf, und die Deutsche Bank hätte gesagt, nee, das tue ich nicht, weil unser Volkswirt hat beschlossen, die gehen demnächst runter.
Ja, bei der Praxis war es doch nicht so, dass man der Deutschen Bank diese Produkte quasi rausprügeln musste, dass man sie trotzdem noch kaufen darf. Also so habe ich das nicht wahrgenommen. Also ich hatte schon eher den Eindruck, dass das recht offensiv eigentlich vertrieben wird, diese Produkte. Und da gibt es doch dann nach wie vor diese nicht ganz nachvollziehbare Logik. Also das passt für mich nach wie vor noch nicht zusammen. Und außerdem, ich persönlich muss sagen, wenn ich zu einer Bank gehe und sage, unser Volkswirt hat jetzt gesagt, das empfehlen wir Ihnen nicht, das sollten Sie nicht kaufen. Dann habe ich gedacht, das ist ja mal ganz interessant. Und da es dann auch noch gegen den Mainstream ist, würde ich das noch interessanter finden. Vielleicht würde mich das dann auch verunsichern. Aber letztlich kann natürlich auch die Bank jetzt immer argumentieren, naja, also wenn die Kunden dann unzufrieden sind und merken, dass das nicht geklappt hat, dann gehen wir vielleicht zu anderen Banken. Und es ist ja jetzt auch nur ein Beispiel. Also es ist auch schwierig. Natürlich wird in Deutschland immer die Deutsche Bank auch mitunter als Pars pro Toto genommen, weil sie auch die größte Bank ist. Und da werden natürlich viele Dinge, die allgemein bei den Banken schlecht laufen, werden natürlich auf die Deutsche Bank projiziert. Aber das ist ja auch immer ordentlich, wenn dann die Nummer 1 vielleicht ein bisschen mehr abkriegt als die Nummer 2 an Kritik. Und daraus dann natürlich hoffentlich lernt und hoffentlich Konsequenzen zieht, die ja im Moment an diesem Punkt jetzt noch nicht unmittelbar erkennbar sind.
Ich würde ja auch gerne noch auch mal einen Wunsch an die Wirtschaftspresse noch mal äußern, auch was das Thema Transparenz,
Herr Elsner, ne?
Genau, was das Thema Transparenz betrifft. Also beispielsweise fiel mir auf im vergangenen Jahr, dass es eine ausgesprochen positive Berichterstattung plötzlich gab über, auch bleiben wir wieder bei der Deutschen Bank, über Anjun Jain. Da wurde nämlich als Persönlichkeit vorgestellt, Familienmensch und Asket und ich weiß nicht was. Hatte mich ein bisschen überrascht, wo das auf einmal herkam. Ich glaube, die FAZ hatte das dann mal aufgedeckt, dass da bestimmte Agenturen dahinter stehen, die Storytelling betreiben, um ein Bild von einer Person, einem Manager, und das wird mit Sicherheit nicht der einzige Manager sein, über den das passiert, ein bestimmtes positives Bild zu vermitteln. Das ist natürlich das, was der normale Leser gar nicht mitbekommt. Er sagt nur, ach ja, klingt ja ganz gut, scheint ja ganz toller Typ zu sein. Und in Wirklichkeit, ich will ja nicht sagen damit, dass das ein schlechter Typ sein muss, aber ich glaube, es ist schon interessant für Leser zu wissen, wie solche Mechanismen funktionieren. Also wo kommt ein solcher Bericht beispielsweise gerade her? Steckt da tatsächlich eine Agentur dahinter oder ist das selbst recherchiertes Material?
Da hatten Sie ja, das fand ich nämlich sehr interessant, auch diesen Artikel verlinkt von diesem Erzähler, ne? Also diesem Geschichtenerfinder, genau. Der auch eine Geschichte über Andrew Jane erfinden sollte, die ihn sozusagen aus dieser Teufelsposition wieder rausholt. Das stand bei Ihnen auf dem Blog. Frage nämlich, können Blogs da auch sozusagen den klassischen Wirtschaftsjournalismus ein bisschen aufrütteln oder ergänzen oder wirklich eine differenziertere Sicht reinbringen in die klassische Wirtschaftsberichterstattung?
Also was wir Blogs sicherlich können, ist, das habe ich auch gemacht bei mir, auch bei Anjun Jane, wir können solche Fragen stellen, wenn uns sowas wundert. Also wenn mich, ne, ich nenne das dann immer Legendenbildung, da werden sehr schnell Legenden aufgebaut, aber ich kann natürlich in dem Moment nicht das Gegenteil beweisen, dafür hat man dann auch nicht die Kapazität als Blog, also sozusagen dagegen anzurecherchieren, dann, ne, zu gucken, stimmt diese Geschichte, ne? Man kann natürlich fragen, wo kommt denn diese Geschichte her? Wie ist die denn eigentlich entstanden? Aber auch das ist schon, ich sag mal, für private Wirtschaftsblogs zumindest vergleichsweise aufwendig, das jeweils herauszubekommen dann, ne? Aber klar, wir können uns kritisch dagegen positionieren und ich sag mal, mit der Reichweite auch der Wirtschaftsblogs, ich denke, das wird dann schon auch wahrgenommen, auch in den Medien, hoffe ich zumindest, dass man sich dann auch Gedanken darüber macht und sagt, hups, können wir vielleicht doch nicht so verbreiten.
Was jetzt allerdings auch wieder ein interessanter Aspekt ist, weil es ja durchaus an die Geschäftsgeheimnisse geht, wie solche Berichte entstehen, nicht? Jetzt aus dem Journalismus heraus. Also da geht sozusagen, wird zurückgespielt, wie offen wäre denn der Journalismus an der Stelle, um die Storys nachverfolgen zu können.
Also Journalismus, höre ich raus, muss auch mehr über sich selbst reflektieren, Herr Bernau. Wir haben letztes Jahr rund 200 deutschsprachige Wirtschaftsblogs gehabt. Nehmen Sie die zur Kenntnis und rüttelt Sie das auch so ein bisschen auf, da auch mehr Selbstreflexion durchzuführen?
Natürlich nehmen wir die Wirtschaftsblogs zur Kenntnis. Wir haben die so sehr zur Kenntnis genommen, dass wir am Ende richtig Lust hatten, mitzumachen und selber eins gestartet haben. Mhm. Das tun wir auf jeden Fall. Wir holen uns da viele Hintergrundinformationen raus. Wir kriegen raus, was die Blogger bewegt, kommen vielleicht auch mal auf die ein oder andere Idee. Und gelegentlich gibt's auch eine Information, die wir in einem Blog finden, die wir woanders nicht gefunden hätten. Die zitieren wir dann in der Zeitung. Das machen wir auf jeden Fall. Jetzt transparenter zu werden und die Quellen offen zu legen, das ist immer so eine feine Gratwanderung, immer so eine Haarlinie. Einerseits will man die Quellen offenlegen, soweit wie es geht. Andererseits ist natürlich gerade im Wirtschaftsjournalismus, wo viele Leute eigentlich nicht reden dürften, der Quellenschutz ein besonders wichtiges Anliegen.
Also ich glaube schon, dass wir in Deutschland da eine Tradition haben, dass man eher sehr vorsichtig ist, dass man eher sehr gern sehr viele Gespräche unter drei hat und dann immer wieder auf das Exklusivinterview hofft, dass man dann dafür bekommt, dass man nicht allzu kritisch umgegangen ist. Also ich glaube, wir müssen schon kritischer mit den Mächtigen umgehen, wobei ich das jetzt gar nicht nur auf die Mächtigen in der Wirtschaft, sondern auf der Politik genauso sehen würde. Ich würde aber gerne noch mal auf einen Aspekt zu sprechen kommen, über den wir noch nicht geredet haben. Und das ist der Aspekt, gerade bei kleineren und das nicht nur Online-Blogs oder auch Print-Publikationen, die Missbrauchsgefahr. Wir wollen doch mal erinnern, dass es verschiedene Prozesse gibt und gab, weil bestimmte Aktien hochgejazzt wurden, weil überhaupt nicht klar war, wer wie was empfiehlt, wo es dann Kursbewegungen gab, die nicht nachvollzogen werden konnten. Also dieser ganze Bereich, den finde ich schon wichtig und der unterstreicht ja auch, wie wichtig die Qualitätssicherung ist, gerade in der Wirtschaft- und Finanzberichterstattung, weil dort natürlich Äußerungen dann auch in Mark und Pfennig bzw. Euro und Cent sofort umgesetzt werden. Wobei eine interessante Frage wäre, vielleicht Herr Elst, haben Sie da eine Meinung, sind das denn dann eher die Blogs, die da gefährdeter sind oder sind das auch die Printtitel? Ich weiß es gar nicht.
Gut, ich befasse mich ja eher selten mit Aktienempfehlungen, Kauf- und Verkaufsempfehlungen, aber ich glaube, Blogs können an der Stelle Also einerseits besteht natürlich die Gefahr, dass ein Blog selber so einen Missbrauch betreibt. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die sehr schnell die Korrektive, die kritisch dagegen schreiben. Ich glaube, ein gutes Beispiel war jetzt ausgerechnet der Facebook-Börsengang, wo es auch in den Blogs eine sehr kritische Berichterstattung gegeben hat und sehr viele Warnungen auch gegeben hat vor dem Kauf der Aktie. Umgekehrt haben sie aber auch viele gefunden, die Aktie favorisiert haben. Also und es ist eben, ich glaube, dem Leser werden da Angebote gemacht, sich eine Meinung zu bilden, aber die Meinungsbildung selber, die muss beim Leser oder Hörer dann auch stattfinden und der Wunsch dazu, das zu machen.
Aber Herr Humbock, das ist doch, die Blogs sind doch schon auch eine gute Alternative oder Ergänzung zu den klassischen Wirtschaftstiteln, würde ich so einschätzen.
Ja, ich würde das gar nicht als Ergänzung bezeichnen, weil ich da offline und online einfach integriert heutzutage betrachten würde und auch diese Differenzierung oft ja gar nicht mehr gerechtfertigt ist. Die Prozesse, die es gibt, die beziehen sich ja auch nicht nur auf Online-Publikationen, sondern die beziehen sich ja teilweise auch Offline-Publikationen, also klassische Print-Titel. Insofern sehe ich da jetzt gar keine Differenzierung und andersrum, deswegen wäre ich auch völlig missverstanden, wenn ich was gegen Wirtschaftsblogs hätte.
Nee, ich sehe eine Differenzierung schon, weil Blogger das ja oft auch wirklich als Hobby oder als schon zum Teil professionelles Hobby, aber als Hobby machen und nicht sozusagen immer mit diesem journalistischen Ansatz, der natürlich nochmal anderen Kriterien unterliegt und auch andere Kapazitäten mit einbringen kann. Also insofern würde ich da schon noch einen Unterschied sehen.
Ja, ich glaube, was vor allen Dingen natürlich die klassischen Medien haben und die hauptberuflichen, ist, dass sie oft dadurch, dass verschiedene sich mit dem Thema auseinandersetzen, kommt ja Qualitätssicherung. Man muss erstmal mit anderen diskutieren. Ich weiß nicht, wie das praktisch in Redaktionen stattfindet, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man da mit steilen Thesen argumentiert, dass das erstmal intern geprüft wird und diskutiert wird und dass dann die Dinge, die sich empirisch wirklich kaum irgendwie belegen lassen, wahrscheinlich dann auch hinten runterfallen. Mhm. Und vielleicht ist das dann an manchen Stellen verantwortlicher.
Ich fand einen Aspekt aber auch sehr interessant, den ich gern festhalten würde am Ende dieser Sendung, nochmal zu diesem Andrew Jane-Artikel in der Taz, der lief ja sozusagen im Sonntagsfeuilleton-Teil. Und vielleicht muss wirklich Wirtschaftsberichterstattung tatsächlich, wie Sie vorhin sagten, mehr auch ins Feuilleton kommen oder mehr in die normalen Bereiche der Zeitung hineinkommen, damit die Leute das wahrnehmen und es vielleicht auch in der Sprache geschrieben ist, die halt gut konsumierbar ist. Herr Elsner, Ihr Blog wurde ja unter anderem auch deshalb ausgezeichnet zum Finanzblog des Jahres 2012, weil ja sehr verständlich geschrieben ist und man durchaus folgen kann, was Sie da sagen wollen.
Okay, da höre ich auch manchmal was anderes, weil ich zu tief in die Details reingehe. Das freut mich natürlich. Also ich glaube, was ich anbiete, sind einfach Hintergrundinformationen oder Links zu Hintergrundinformationen. Das wäre was man natürlich auch in den professionellen Medien nutzen kann. Aber tatsächlich, man muss die Debatte vielleicht auch ein bisschen sprachlich vereinfachen und man muss vielleicht auch popularisieren, vielleicht auch ein bisschen trivialisieren, um die Sachverhalte besser verständlich zu machen. Also auch durchaus eine Herausforderung für Blogs auch.
So wie es ja auch in der Politik gemacht wird. Wie weit die Wirtschaftsjournalisten dazu bereit sind, das ist für mich die Frage. Denn interessant fand ich noch, Sie, Herr Humbock, sagten ja, die haben versagt in der Krise. Und Sie, Herr Bernor, sagten, ein definitorisches Kriterium von Krise ist, dass man sie eben nicht voraussehen kann. Und ich frage mich, wenn man seinen gesunden Menschenverstand einsetzt, kriegt man da nicht auch irgendwann mit, dass ungedeckte Kredite irgendwann zerplatzen müssen und eine Krise auslösen können? Also will sagen, stehen da unterschiedliche Philosophien auch entgegen?
Das in gesunden Menschenverstand, das ist ja genau der, den unsere Kollegin eingesetzt hat, über die wir so lange gelacht haben. Das ging ja vielen Leuten so, dass sie am Anfang gesagt haben, Mensch, das kann doch überhaupt nicht gut gehen.
Über wen haben wir gelacht?
Und das ging dann halt gut. Ja, so funktionieren Blasen in der Wirtschaft auch häufig. Am Anfang stehen Leute da und sagen, Jungs, guckt's euch an, das kann nicht funktionieren. Mhm. Und dann funktioniert es aber. Und es funktioniert und funktioniert, solange bis die Kritiker aufgeben. Und erst eine Weile später platzt es dann. So funktionieren Blasen dummerweise ziemlich oft.
Das heißt, man muss einfach ein bisschen hartnäckiger bleiben und so ein bisschen sozusagen, nee, Frau Schieferdecker, Sie schütteln den Kopf.
Ich weiß nicht, wenn permanent nur Negativnachrichten vom Weltuntergang vermittelt werden, dann liest auch keiner mehr.
Also ich hab mir mal den Spaß gemacht, bei Google nach der Begriffskombination Experten warnen für einen beliebigen Zeitraum zu googeln. Da bekommen Sie für jeden Tag 10, 20 Experten-Fachleute-Positionen zu irgendwelchen Katastrophen, die möglicherweise heute, morgen oder in 2 Monaten auftreten können. Das können wir ja gar nicht alles verarbeiten. Und irgendjemand wird davon recht haben, zweifelsohne. Nur wir wissen heute nicht, wer.
Wir haben das mal nachverfolgt, auch nach der Finanzkrise. Und haben tatsächlich mal nachgeguckt, wo bevor in diesen Jahren auf die Finanzkrise hin alles gewarnt worden ist. Da gab es die Vogelgrippe, da gab es das Scheitern des Welthandelsabkommens, da gab es Handelsbilanzdefizite, da gab es Themen noch und nöcher. Und daraus dann die richtigen Warnungen rauszufiltern, da gebe ich Ihnen beiden recht, das ist schon nicht das Leichteste.
Gut, dann fasse ich es mal neutral zusammen. Wir brauchen mehr Geschichten im Wirtschaftsjournalismus, würde ich sagen, die auch ins normale Blatt kommen. Wir brauchen mehr Fakten, die auch durch Open Data mit reinkommen können, mehr Sichten, die fundiert sind, die durch Blogs mit reinbringen können und eine sehr gute Aufbereitung durch den Journalismus. Wie man das jetzt objektiviert, müssen wir in einer anderen Sendung diskutieren. Wir sind am Ende nämlich dieser Ausgabe. Ich bedanke mich bei Dirk Elsner in Bielefeld, Betreiber von Blicklog. Ich bedanke mich bei Patrick Berner aus Frankfurt, Wirtschaftsredakteur bei der FAZ, bei Christian Humburg in Hamburg, Geschäftsführer von Transparency International Deutschland und bei Ina Schieferdecker, Professorin an der FU Berlin. Mein Name ist Vera Linz. Machen Sie es gut. Tschüss.